Mein Leben hat Wert. Halleluja. Mein Leben lohnt sich, weil Jesus lebt. Lob und Dank. Heute habe ich ein gutes Thema. Das Thema über Wurzeln, über die Wurzeln des Glaubens. Die Frage ist immer wieder, woher kommst du? Wer bist du? Was ist deine Abstammung? Ja, was für eine Rasse, was für ein Volk bist du? Was sind deine Wurzeln? Vor allem auch jetzt heute frage ich mich, was sind die Wurzeln meines Glaubens? Zuerst einmal, ja, das Wort Gottes. Das Reich Gottes, was verkündigt worden ist von den Aposteln, von den Jüngern Jesu, von der Kirche, in der Kirchengeschichte, von den vielen Predigern und Pastoren, die die Gemeinde Jesu gebaut haben. Das sind unsere Wurzeln. Die Wurzeln sind die Glaubensväter. Wurzeln sind sehr wichtig für das Leben einer Pflanze, aber auch für den Menschen. Ich spreche über die Wurzeln heute, aber bevor ich das Thema behandle, lade ich ganz herzlich ein für Sonntag, morgen, also um 10 Uhr haben wir Gottesdienst, gehe Gottes Wege. Und das ist so wichtig, dass wir die Wege Gottes gehen. Dass wir nicht die Wege von Menschen geleitet gehen, die wir Menschen uns führen. Oder wieder, dass unser Navi uns manchmal leitet, manchmal führt uns der Navi manchmal ja in Sackgassen und schreckliche Situationen. Ich bin mal vom Navi geleitet worden und da komme ich auf den Bauernhof flüssig. Weil ich da gemütlichen Weg, ruhigen Weg, sogar Feldweg, wurde mir angezeigt, dass ich fahren kann. Ja, und ich wollte aber so schnell wie möglich da irgendwo nach Süddeutschland hinkommen. Also lass dich nicht von Menschen leiten und von technischen Dingen, sondern lass dich von Gottes Heiligen Geist leiten. Gehe Gottes Wege wird das Thema sein. Dann um 15 Uhr haben wir einen Gemeindenachmittag. Das wird ein Taufgottesdienst sein im Tegeler See. Und die Taufe ist etwas ganz, ganz Wichtiges und Heilsnotwendiges. Jesus hat einmal gesagt, es sei denn, dass jemand getauft werde, oder? Und die Bibel lehrt es, sei denn, dass jemand glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und ich möchte auf jeden Fall selig werden. Das ist, ich mache was für meine Seligkeit und ich möchte anderen Leuten nach auch ein bisschen mithelfen, dass sie auch selig werden, ins Reich Gottes reinkommen. So, die Taufe ist ein Glaubensschritt. Du trittst nicht in unsere Kirche ein oder so wie in der katholischen Kirche, wenn du katholisch besprengt wirst, wirst du gleich katholisch oder evangelisch oder in manchen Kirchen gleich, wenn du getauft wirst, da musst du dich verpflichten, dass du den Sabbat hältst, dass du dich trauchst und kein Schweinefleisch isst und so vieles andere mehr. Nein, diese Dinge machen wir gar nicht. Wir machen kein Gesetz, sondern wir leben von der Gnade Gottes. Und du wirst in den Leib Jesu hineingetauft, in die universelle, weltweite Gemeinde, die im Himmel registriert ist. Unser Bürgertum ist im Himmel und nicht auf Erden bei irgendeiner Organisation oder Institution. So, wer sich taufen lässt, der wird ein Glied am Leibe Jesu Christi, der wird mein Bruder und meine Schwester. Bisher bist du nur befreundet mit uns. Aber erst wenn du mit Jesus einen Bund geschlossen hast, diesen Ehebund, dann bist du wirklich mit Jesus verheiratet. Und wenn jemand was von dir haben will, der muss über Jesus zu dir kommen. Der kann nicht mehr so direkt zu dir kommen. Du, mal tu das, mach das und mach das. Ich muss nicht machen. Er muss zuerst Jesus fragen. Herr Jesus, erlaube mir, dass der Herr Matthäus mich anruft. Verstehst du? Ich muss von Gott geleitet werden. Denn von dem Moment, wo du dich Gott unterordnest und die Taufe ist der erste Gehorsamschritt, du unterordnest dich Gott, du lässt dich in den Tod Jesu Christi taufen und du wirst jetzt vom Geist Gottes geleitet. Und das darfst du damit rechnen. Denn Johannes der Täufer hat gesagt, ich taufe mit Wasser. Aber der nach mir kommt, Jesus damals, der wird euch mit Geist und Feuer taufen. Um 15 Uhr, alle herzlich eingeladen, bring was mit zum Pignieren oder zum Picknick. Also ganz herzlich eingeladen, du kannst dabei sein. Und wenn du unbedingt getauft werden möchtest, ruf mich ganz schnell an. Oder du findest meine Telefonnummer, Adresse und so weiter im Telefonbuch. Und ich werde noch vorsorglich ein paar Taufkleider mitnehmen, falls einige schnell entschiedene getauft werden. Ich habe schon Taufen gehabt, dass man die Taufkleider gewechselt hat, weil wir nicht genügend Taufkleider dabei hatten. So. Kein Problem, ich bin flexibel. Ich habe schon Hunderte, vielleicht Tausende inzwischen getauft in meinem Leben, seitdem ich Gott diene, in den letzten 50 Jahren. So, ich lade dich ganz herzlich dann auf Mittwoch auch ein. Mittwoch habe ich auch ein sehr interessantes Thema. Alle, die sich für Israel interessieren, für Palästina interessieren und für das Land Kanaan interessieren. Kanaan ist ein verfluchtes Land. Kanaan ist ein verfluchtes Land. In diesem Land gab es Riesen, gab es feste Städte. Israel ist vor Kanaan gescheitert. Die sind umgedreht und dann wanderten sie 38 Jahre in der Wüste, weil sie Angst hatten. Und die Kanaaniter wurden vertrieben. Warum? Weil sie Kinder geopfert haben. Die Kanaaniter wurden vertrieben, weil sie Götzen angebetet haben, Dämonen gedient haben und so weiter. Da gab es Riesen. Kanaan ist verfluchtes Land. Und Kanaan ist für uns Deutschland, da wo du jetzt lebst. Das ist auch ein Land, wo ja nicht alles perfekt ist. So, ich spreche heute über die Wurzeln, über die geistigen Wurzeln in unserem persönlichen Leben. Wenn wir eine Lösung wollen, müssen wir immer wieder an den Wurzeln zurück. Selbst wenn du Zähne ziehst, du kannst vielleicht deine Zähne behalten, wenn du Wurzelbehandlung gemacht hättest. Viele Zähne könnten noch in deinem Mund drin sein. So Wurzelbehandlung ist ganz arg wichtig. Mancher Mensch ist krank. Und die Krankheit kommt von der Ursache Mangel an Liebe. Viele Menschen mangeln an Liebe. Menschen sind nicht geliebt worden. Und sie haben nicht verstanden, was Liebe ist. Manche Leute denken, Liebe ist nur Schmus und sich amüsieren und Sex oder sonst was. Nein, die Liebe von Gott ist etwas Überirdisches. Etwas, ja, Übermenschliches sogar. Wenn Gott dich liebt, dann hast du gar keine Worte mehr. Ganz gar nicht mehr ausdrücken. Ich bin ein Geliebter Gottes. Einer, der von Gott verstanden wird. Menschliche Liebe ist nur ein Ersatz. Nur Ersatz für alle möglichen Träume und Wünsche des Menschen. Die göttliche Liebe ist einmalig und was Besonderes. Deshalb, wir wollen zu den Wurzeln zurück. Zu den Wurzeln, wo der Mensch ganz am Anfang war. Gott wollte ein Ebenbild machen, ja, der ihm gleich ist, der mit ihm kommuniziert, der sich mit ihm unterhält, der mit ihm spazieren geht, ja, der mit ihm wandelt. Gott wollte den Menschen schaffen aus sein Bild. Ein Mensch kann dem anderen Menschen diese wahre Liebe, die er braucht, die Gott ihm geben könnte, gar nicht geben. Deshalb sind so viele Menschen frustriert. Paare, die geheiratet haben, die sagen, mein Mann versteht mich nicht, meine Frau versteht mich nicht, meine Kinder verstehen mich nicht. Die Menschen können dich nicht so verstehen, wie sie verstehen sollten, denn nur Gott kennt die Seele und nur Gott kennt den Geist des Menschen. Seit dem Sündenfall kann der Mensch nicht mehr frei lieben, wer frei lieben möchte, der hat Angst vor dem anderen. Und viele Menschen sind so verschlossen, verkrampft, dass sie sich nicht dem anderen öffnen können. Und deshalb, sie sind selber ihre eigenen Kerkermeister durch die Sünde, durch den Sündenfall geworden. Und Gott möchte uns befreien, dass wir in der Freiheit der Kinder Gottes hineinkommen und dass wir die Liebe Gottes erfahren, was die Liebe Gottes wirklich ist. Der Heilige Geist ist in unser Herzen ausgegossen und durch den Heiligen Geist ist die Liebe in unser Leben hineingekommen. Dass wir Gott lieben können. Und wenn du anfängst, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften, dann kannst du deinen Nächsten spielend so nebenbei lieben. Dann gehst du an deinem Nächsten nicht vorbei. Dann kannst du es gar nicht, weil du von Gott geliebt bist, von Gott verstanden wirst und wissen sollst. Und du hast keine Angst mehr vor dem anderen Menschen, weil Gott hat dich angenommen, weil du von Gott geliebt bist. Und der Mensch hat Angst, von sich herauszugehen, weil er so viel Enttäuschung schon mit sich erlebt hat. Die meisten Menschen sind egoistisch und stolz, gebrauchen einen und benutzen einen. So, aber die wahre Liebe ist eine gebende Liebe. Jeder Mensch ist durch die Sünde geistig krank geworden. Das ist die Wurzel. Die Sünde ist die Wurzel alles Übels. Eigentlich ist der Geiz die Wurzel alles Übels, aber die Sünde ist eine Wurzel, die den Menschen nach unten zieht. Der will immer haben, der kriegt nie genug. Der Mensch kann nur ganz heilen, wenn er von innen heraus heilt und von innen heraus geliebt wird, von der Seele heraus dir geliebt wird. Und dir soll es so gehen, wie es deiner Seele geht. Der Mensch muss ja die Sünde ablegen, die Sünde loslassen. Da muss er so viel loslassen, damit er die Liebe Gottes erfährt. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde, sagt der Psalmist. Watschmani erzählt in einer Geschichte einmal, also er war ein guter Prediger in China, hat sehr Tiefgang gehabt in seinem geistlichen Leben und irgendwo wurde er plötzlich TBC krank und er musste aus dem Verkehr gezogen werden, er durfte nicht mehr predigen, also er wurde nicht mehr erlaubt, als TBC Kranker zu predigen. Dann war er irgendwo am Wasser an einem See bei einem Bruder einquartiert, dass er dort auskuriert und heilt, und da hat er eine Vision oder eine Offenbarung von Gott gehabt. Wie ist die Liebe Gottes? Am Anfang gibt Gott uns immer, beschenkt uns, und so hat er das Bild gesehen, ja, wie eine Braut, die bekommt Schmuck und die wird, also alle Wünsche werden erfüllt, ihr und so weiter. Und dann kommt die Hochzeitsnacht und in der Hochzeitsnacht passiert Folgendes, dann nimmt er von der Braut alles weg, zieht sie aus, dann er möchte splitternackt haben. Und so ist die Liebe Gottes. Am Anfang erleben wir, Gott beschenkt uns, Gott hört unsere Gebete, Gott erfüllt alle unsere Wünsche, wir gehen vorwärts im Geist und so weiter. Und dann, wenn wir dann mit dem Herrn ganz intim und ganz persönlich werden, dann nimmt er das weg. Da sagt er, Johannes, lass mal das weg, lass mal dieses weg. Das ist nicht wichtig und das ist auch nicht wichtig. Ich will dich persönlich haben, ich will dich intim haben, ich will dich von Herzen haben, ich möchte dich im Geist haben, wirklich. Und dann genießen sich die Eheleute. Das war die Vision, die Watschmani hatte. Und das ist die wahre Liebe. Die wahre Liebe gibt, aber die wahre Liebe nimmt auch nachher, wenn es soweit ist. So, wir müssen lernen, was unser Körper braucht. Das ist so wichtig, auch hier, dass wir die Wurzeln erkennen. Wir brauchen also eine regelrechte Wurzelbehandlung, damit wir geheilt werden können. Wir müssen lernen, was sagt uns die Krankheit. Jeder Mensch hat irgendeine Krankheit. Angenommen, die läuft permanent die Nase. Und im Volksmund sagt man, ich habe die Schnauze voll. Das ist ganz normal. Und also der Körper sagt dir, was mit dir los ist, innen drin. Oder mir schlägt es auf den Magen. Oder was weiß ich, was da passiert. Verstehst du? Ich habe im Kreuz. Du trägst zu viel. Du leidest unter den Lasten deines Lebens. Nur nebenbei. In unserem Körper ist alles geheimnisvoll vernetzt. Ja, und wir müssen herausfinden, was ist der Wille Gottes für unser persönliches Leben. Nicht alles musst du, nicht alles sollst du und nicht alles brauchst du. Jesus führt uns den Weg zu unserem eigenen Leben, und zwar durch Leiden. Und durch die Krankheit erkennen wir meistens, was mit uns los ist. Im Leiden selbst offenbart sich der Herr. Viele Leute wollen von Leiden gar nichts hören. Aber gerade über Leiden erfahren wir die Tiefen des Lebens, die Wurzeln. Und die Wurzeln liegen meistens sehr, sehr tief. Und wir brauchten die Wurzeln. Jetzt war dieser große Sturm auf den Bahamas, nur nebenbei. Und da habe ich Bilder gesehen, die Palmen, die biegen sich fast zu brechen. Ich denke, Mai, die werden bald brechen. Heute sehe ich Bilder, die Palmen stehen. Und das Geheimnis von den Palmen ist es, ich bin mal nachgegangen, als ich mal in der Wüste war, da sehe ich eine Palme mitten in der Wüste. Und dann frage ich meinen Leiter, sagen wir mal, wie kann hier eine Palme wachsen? Ja, dann sagte mir dieser Leiter, manche Palmen haben bis zu 70 Meter tiefe Wurzeln. Und dort aus dem Grundwasser holen sie ihre Kraft und ihre Stärke. Manche Christen brauchen Tiefgang und viele haben gar keinen Tiefgang, die sind nur Flachwurzler. Da kommt ein Sturm und die werden umgefegt und da hauen das sie um. Viele Menschen haben keine Wurzeln, deshalb ist es so wichtig, dass du Tiefgang hast oder richtig gepflanzt bist. In einem Psalm heißt es, der Gerechte ist wie ein Palmbaum gepflanzt am Wasser. Ja, er ist immer grün und er bringt immer seine Datteln und er verwelkt nicht, selbst wenn es draußen eine Dürre ist. Jesus führt uns den Weg, gerade durch Leiden, dass wir erkennen, durch Schwierigkeiten, ich brauche Tiefgang, ich muss mehr beten, ich muss mehr Gottes Wort lesen, ich muss mehr auf Gott hören. Und das ist, was die Not uns lehrt. Die Not lehrt uns beten. Ja, so werden wir ja durch die Betrachtung des Wortes Gottes mehr und mehr gesund. Wir kommen näher und näher zu Gott und zu Jesus und wir halten uns an ihn. Und es ist so wichtig, dass wir fest in Jesus verankert sind, verwurzelt sind. Bei uns muss zuerst alles gereinigt werden, wenn wir zu Jesus kommen. Wir sind ja, so wie der verlorene Sohn, wir kommen aus dem Schweinestall. Wir sind nicht frei, wir sind belastet, wir haben alles verspielt, alles verloren. Und wir müssen befreit werden durch die Liebe des Vaters. Keine Angst haben. Was wird mein Vater sagen, hat sich der Junge gesagt, als er nach Hause kam. Ich habe alles verplempelt, sein ganzes Vermögen habe ich mit Dirnen verbracht. Wie wird es mir gehen? Was wird mein Vater sagen? Der Vater sagt gar nichts, macht ihm keine Vorwürfe. Er sagt, mein Sohn war tot und mein Sohn ist wieder lebendig geworden. Und das erleben wir dann in der Taufe. Wir haben, also wie gesagt, am Sonntag Taufe und wir werden begraben, beerdigt und wir stehen zu einem neuen Leben in Christus auf. Und der verlorene Sohn kommt nach Hause, er steht da und der Vater macht Mussi. Der Vater schlachtet das Kalb, der Vater bringt ein neues Kleid oder das beste Kleid. Der Vater macht alles. Von dem Moment, wo du Jesus dein Leben übergibst und ihm dein Leben anvertraust, sorgt er für dich. Es ist genauso wie bei einer Braut. Eine Frau, die ein Mädchen, das heiratet, dann plötzlich übernimmt der Herr alles, der Bräutigam alles. Ja, er bezahlt alle deine Schulden. Er sorgt dann für dich, verstehst du? Heutzutage muss die Frau noch arbeiten, womöglich. Aber früher war das so, dass die Frau dann nicht gearbeitet hat und der Mann sie versorgt hat. Die Frau war zu Hause, sie hat dann gewirtschaftet, sie hat das Vermögen verwaltet. Nur nebenbei. So, wir sind erst richtig frei, wenn wir zum Herrn gekommen sind, unser Leben ihm übergeben haben und uns ihm anvertraut haben. So war der verlorene Sohn, der war glücklich zu Hause. Mein Vater hat Brot die Fülle. Und dein Vater im Himmel hat auch Brot die Fülle. Faule Wurzeln. Ich bin noch nicht bei den faulen Wurzeln, aber es gibt so viele faule Wurzeln, wo Gott nicht die Rolle spielt, wo Gott nicht das Zentrum ist. Nur wenn wir die Barmherzigkeit Gottes in unserem Leib angenommen haben, nicht gegen Gott rebellieren und so weiter, dann erleben wir diese erlösende und befreiende Liebe. Aber die faule Wurzel ist, dass ich gegen Gott rebelliere. Gott, warum hast du mich rausgeführt aus Ägypten? Warum habe ich mich bekehrt? Warum bin ich beim Pastor Matudis gelandet? Oder warum ist das bei mir passiert oder jenes passiert? Wir machen dann Vorwürfe an Gott, wie das Volk Israel. Warum? Und wenn wir das erleben, wie Gott uns liebt, dass Gott uns ja wunderbar führt, seine Gedanken sind nicht Gedanken des Leides. Seine Gedanken sind Gedanken des Friedens. In den meisten Fällen sind Krankheiten da, dass unser falsches Gottesbild zerstört wird, dass wir aus der inneren Gottesferne herauskommen und erleben, dass Gott uns liebt. Er ist mein Vater. Er hat mich gewollt vor Grundlegung der Welt. Noch bevor er die Schöpfung geschaffen hat, hat Gott mich gewollt. Verstehst du das, was das bedeutet? Bevor dich überhaupt jemand ablehnen konnte und sagen, mit ihnen will ich nichts zu schaffen haben. Bitte verschwinden Sie mir aus meinem Bereich, wo ich bin, oder für mich bist du Luft. Nein, Gott hat uns gewollt, bevor er überhaupt Luft geschaffen hat. Verstehst du? Das ist das Schöne dabei. Er hat uns gewollt vor Grundlegung der Welt. In Hebräer Kapitel 12 lese ich Vers 15, da heißt es, und achtet darauf, dass ihr nicht die Gnade versäumt und dass nicht eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch diese verunreinigt werden. Achtet darauf, dass keine bittere Wurzel aufwachse, dass du gegen Gott nicht haderst, nicht mit Gott ja kämpfst und denkst, Gott, du hast keine guten Gedanken mit mir. Nein, du bist gnädig, barmherzig und gütig. Lobe den Herrn, meine Seele, haben wir heute gesungen, der dir deine Sünden vergibt und deine Gebrechen heilt, verstehst du, und der alles gut macht. Ja, achte darauf, dass nicht der Teufel so eine bittere Wurzel in unser Herz hineinsieht, durch was auch immer. Achte darauf, dass du die Gnade nicht versäumst, dass du wieder gesetzlich wirst. So viele Menschen fangen so wunderbar an, oh, ich könnte jeden umarmen, ich könnte die ganze Welt abküssen, verstehst du, ich könnte, was weiß ich, alle Menschen lieben. Und dann später, ja, den mag ich nicht. Und dann kommen andere Leute, bei dem musst du aufpassen, ein bisschen, der ist ein bisschen komisch. Weißt du, da wirst du gewarnt vor allen möglichen Leuten. Und dann am Schluss denkst du, du bist der einzige Heilige in dieser Welt. Und das ist die bittere Wurzel. Ich weiß, ich habe diese Phasen durchgemacht in meinem Leben. Zuerst, als ich bekehrt war, ach, da habe ich nicht mehr gesehen, ist der Christ, ist der Faschist, ist der Sozialist oder Kommunist oder was weiß ich, für mich waren alle Menschen gleich. Aber dann später kam die Religion, die hat mich da so falsch programmiert. So, wäre nicht gesetzlich. Die bittere Wurzel ist Gesetzlichkeit. Nummer eins, was ich habe. Gesetzlichkeit. Dass wir da aufpassen und da aufpassen und da vorsichtig werden. Gewiss, wir müssen vorsichtig sein. Die Verführung in dieser Welt ist groß. Und die Gesetzlichkeit bei den Christen wirkt sich vielleicht heutzutage ein bisschen anders. Früher war es auch anders. Ich predige schon über 50 Jahre und ich weiß, was für Probleme da bei den Christen manchmal so sind. Aber heutzutage ist New Age, da ist die Esoterik, da sind verschiedene Irrlehren. Da, ja, die ganzen Leute, die in der Esoterik arbeiten mit Gesetzen, mit Formeln und so weiter, mit Rezepten, mit Zaubermitteln, mit so Hokuspokus. Ja. So kommt es, verstehst, dass wir von der Gnade abweichen. Wir brauchen nicht mehr die Gnade, einfach sich in Gott fallen lassen. So wie bei der Taufe. Du fällst nach rückwärts ins Wasser, wirst beerdigt, begraben. Du fällst in die Hände Gottes. Du kannst nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Das ist die Gnade. Aber nein, der Teufel versucht uns so zu manipulieren, dass wir in die Hände der Menschen fallen. Und es ist gefährlich, in die Hände der Menschen zu fallen. Und als David einmal so Wahl hat, er hat ein bisschen Dummheiten gemacht, dieser Junge, dieser König David. Und Gott sagt, jetzt hast du drei Wahlen, du kannst das erleben und das erleben. Und dann hat er gesagt, nein, ich möchte keinen Krieg, ich möchte keine Hungersnot oder keine Pestilenz. Wenn ich falle, ich möchte in Gottes Hände fallen. Gott ist gnädig. Und in drei Tagen, als dann diese Not war, hat Gott diese Not dann ja weggerollt. Aber du kannst in die Hände Gottes fallen, da bist du gut aufgehoben, egal was ist. Wer von dem wahren Glauben abfällt, also in diesen ganzen Sekten, Irrlehren, in der Esoterik, New Age und diese ganzen Kulte hineinkommt, der wird mit der Zeit komisch. Ich habe solche Leute erlebt. Leute, die mal Gott erlebt haben, die Gnade geschmeckt haben, die werden am Schluss komisch. Irgendwie, die benehmen sich komisch, die reden komisch, sind eigenartig, sie wirken irgendwie verrückt, machen dumme Sachen, dann segnen sie die Steine, dann salben sie das und dann salben sie jenes, da wird alles gesalbt. Ja, Wir sind als Kinder Gottes gesegnet und gesalbt durch den Heiligen Geist. Wir sind versiegelt sogar mit dem Heiligen Geist. Das ist das, was schön ist an dem Glauben. Aber sie werden dann übertreiben sie, und das wirkt dann auf den normalen, gesunden Menschenverstand befremdend. Achte darauf, heißt es hier. Pass auf, dass nicht eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte, dass du den Frieden Gottes verlierst. Du solltest in deinem Leben nichts tun, wo du keinen Frieden hast. Viele Menschen tun so viel Sachen und sie sind aktiv und Gott hat es ihnen nicht geboten. Tun nur das, was Gott gesagt hat. Lieber tust du weniger. Und ich habe in meinem persönlichen Leben eines gelernt, ich bin Gott nicht so schnell gehorsam. Weißt du, eine Stimme sagt vielleicht das oder jenes, mach das, mach das, mach das. Weißt du, der Teufel manipuliert die Leute. Ich lasse Gott 10-mal zu mir sagen, verstehst du? Und Gott, wenn Gott redet, redet er 2 oder 3-mal ganz besonders zu jedem Menschen. Also ich brauche wenigstens 3 Ansprachen Gottes, dass er mir sagt, Johannes, du sollst dich taufen lassen. Johannes, du sollst dich taufen lassen. Und dann kann ich gar nicht mehr gerade ausgucken. Überall sehe ich nur Taufe, 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 die Taufen überall auf der ganzen Welt, denke ich. Ja, und so ist es. Als wir nach Berlin gezogen sind, ich habe nicht gewusst, wie ich meiner Frau beibringen soll, dass wir nach Berlin gehen, dass ich mich entschieden habe, nach Berlin zu gehen. Mein Vorstand hat gefragt, Johannes, würdest du dich verändern? Wir möchten in dieser Hauptstadt hier eine Gemeinde aufbauen und so weiter. Würdest du gehen? Und dann wusste ich nicht, wie meine Frau sagen möchte. Und sie wollte meine Schwägerin besuchen und sie treffen. Und bevor sie in den Zug geht, ich bringe sie zum Bahnhof und sage, du, Heide, denk drüber nach. Ich denke, wir gehen nach Berlin. Und dann sagte, nein, ich mag Berlin nicht. Die war Beamtin, verstehst du? Das war Insel im Roten Meer damals noch. Und also Berlin, nein, wir wollen doch nicht strafversetzt werden. Das hat man damals so als Beamte gedacht und gesehen, Berlin. Und dann sagt sie, überall im Zug, wo ich da war, bis nach Schwäbisch Hall, wo sie da gefahren ist, überall las ich nur Berlin, 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 Berlin. Und ich bin nicht von Berlin gar nicht mehr weggekommen. Und nach Hause, dann kommt sie in ein Radio, dreht sie Radio auf, ich war... Wir sind spät, kam ich spät nach Hause vom Gottesdienst, dann schaltet sie das Radio ein und da singt jemand einen Schlager, ich liebe Berlin. Verstehst du? Also nur Berlin. Und ich sagte, wenn Gott zu uns redet, dann kannst du nicht mehr gerade ausgucken. Immer wieder Berlin oder Taufe oder Geistestaufe oder was es auch immer ist oder nimm die Bibel. Der Kirchenvater Augustinus, der fragte nach Gott und sagte, Gott, wie kann ich dich erfassen? Wie kann ich dich verstehen? Wie finde ich dich? Und so weiter. Und dann geht er, ja, im Garten raus und will sich hinlegen, die Sonne ein bisschen genießen und nachdenken, wie kann ich Gott begreifen? Und dann ist auf der anderen Seite vom Garten ein christliches Mädchen, die singt immer, nimm und lies, nimm und lies, nimm und lies. Und so singt das Mädchen. Und die ganze Zeit, dass er sich ärgert und sagt, kann die nicht aufhören mit dem Gepiepse da, nimm und lies, nimm und lies. Und das hat sein Leben verändert. So ein kleines Mädchen hat ihm den Tipp gegeben, nimm und lies die Bibel. Das war gemeint. Verstehst? Wenn Gott etwas machen will, dann findet er Wege und Mittel, selbst wenn ein kleines Mädchen irgendwo im Nebengarten ist und da die Sonntagsschullieder übt. Nimm und lies. Und genauso auch mit uns. Wenn wir die Wahrheit erfahren möchten, Gott weiß, wer uns ja dahin bringen kann. Nimm und lies. Lass keine bittere Wurzel aufwachsen. Und faule Wurzeln, das ist mein Thema heute. So, die meisten Christen sind wurzellos. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Aber wenn ich so die Christen anschaue, ja, die sind so Halleluja, Lob und Dank und so weiter. Aber sie haben keinen Tiefgang. Tut mir leid. Sorry. Sie sind wie ein Pflock fest im Boden eingestampft. Sind Statisten, da kann man abzählen. Weißt du, die erfüllen ganze Gemeinden, manchmal große, manchmal kleine Gemeinden, spielt keine Rolle. Statisten, aber Gott braucht keine Statisten. Ich bin mal in Israel und dann besuche ich eine messianische Gemeinde und ich komme rein in diese Gemeinde, das ist ein schöner Saal. Dann frage ich den Gemeindeleiter, wie viele Leute kommen zu euch am Sonntag oder am Sabbat zum Gottesdienst? Dann sagt er, wir haben 250 Stühle und wir müssen manchmal 30 Stühle dazustellen. Gut, wir gehen durch, wir gucken das ganze Gebäude und dann komme ich wieder am Gemeindesaal vorbei. Ja, sag mal, wie viel Leute kommen zu euch am Sabbat in Gottesdienst? Dann sagt er, wir haben 250 Stühle, manchmal stellen wir 20, 30 Stühle dazu. Er sagt, ich will nicht die Stühle wissen, ich will wissen, wie viele Leute kommen zu euch. dann sagt er, weißt du, wir sind Juden. Und Gott hat uns Juden verboten, Menschen zu zählen. Wir können Stühle zählen, wir können Ochsen zählen, aber Gott hat uns verboten, Menschen zu zählen. Wie viele Menschen kommen zu euch? Das kann ich dir nicht sagen, aber ich habe dir gesagt, 250 Stühle sind hier und wir können mal 30, müssen 30 bis 40 Stühle manchmal dazustellen. Gott zählt nicht, Gott wiegt, hat er mir das gesagt. Und das ist, worauf es wirklich ankommt. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Du kannst ein Kürbis sein, verstehst du? Was kann man mit so einem Kürbis anfangen? Und manchmal so kleine Beere, die ist viel köstlicher wie ein ganzer Kürbis. Nur in aller Liebe. Wir denken nur, das Große ist. Nein, Gott liebt auch das Kleine und hat beides geschaffen. So viele Christen sind wurzellos, nur Statisten, fromme Darsteller, religiöse Schauspieler, gute Akteure und Künstler. Manche Leute sind so begeistert von vielen Dingen. Jetzt hat hier der Leiter von der Hillsong Church in Australien hat seinen Dienst quittiert. Er glaubt nicht an Gott und hat hunderte von Lieder geschrieben, was die Charismatiker in den Gottesdiensten hin und her singen. Und er selber glaubt nicht mehr an Gott, weil Gott kein Wunder in seinem Leben wirkt, weil er, ja, nichts passiert. Wenn du keine Wurzel hast, du bist am Schluss, ja, wurzellos. Da passiert nichts mehr Entscheidendes. Aber in meiner Bibel heißt es, wenn wir mit dem Herrn wandeln, jeder Tag ist ein Tag der Herrlichkeit. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Gott sieht, zählt nicht, Gott wiegt. Und Gott zählt die Wurzel. Wie tief ist deine Wurzel? Wo kriegst du deine Kraft? Der Gerechte ist gepflanzt wie ein Baum am Wasser. Bist du ein Gerechter? Psalm 92, Vers 13. Der Gerechte wird grün wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf Libanon. Der Gerechte. Die Wurzel ist neben, wenn die richtig funktioniert, dann sind die Sprossen gut, dann ist das Blatt gut, dann ist das Korn gut oder die Frucht. Eines der Grundorgane einer Pflanze, das ist die Wurzel auch unseres geistlichen Lebens, die Wurzel. Die Wurzel wächst in das Erdreich hinein, während der Spross in Blättern sich manifestiert und dem Licht sich entgegenstreckt. Ja, es gehört alles dazu, der Geist, die Seele und der Leib. Die Wurzel dient der Aufnahme des Wassers, löst die Mineralstoffe auf, befestigt die Pflanze, dass sie selbst für sie biegt, dass sie nicht bricht und hält sich am Standort fest. Deshalb, der Gerechte ist gepflanzt wie ein Palmbaum am Wasser. Bist du gepflanzt an der richtigen Stelle? Du bist in der Gemeinde vielleicht, aber die Gemeinde macht dich nicht selig. Selig macht dich Jesus Christus in aller Liebe. Ich bin Pastor und schon viele Jahre. Und ich habe eines entdeckt, mich macht nur Jesus selig. Keine Kirche, keine Religion, kein Bekenntnis. Wir sprechen heute von faulen Wurzeln des Glaubens und von wurzellosen Menschen. Was macht einen Menschen wurzellos? Lass uns darüber nachdenken. Wurzellos sind Menschen, sind nicht mit der Erde verbunden. Ganz eigentlich wichtig, dass du darüber nachdenkst. Sie haben keinen Tiefgang. Sie haben keine Identität. Was bist du? Bist du ein Schwabe? Bist du ein Berliner? Bist du ein Mischling, Eingeschmeckter? Was bist du? Was sind deine Wurzeln? Wo kommst du her? Ja, was weiß ich. Bist du ein Jude? Bist du ein Grieche? Bist du ein Heide? Die ganzen Amerikaner. Warum die amerikanische Gesellschaft komisch ist. Die amerikanische Gesellschaft ist für mich eine komische Gesellschaft. Das sind alles Europäer, die ausgewandert sind, die ihre Wurzeln hier in Europa gelassen haben. Die Irländer, die Engländer, die Deutschen, ganz besonders die Schwaben, die sind überall fast in der Welt zu finden. Die sieben Schwaben, verstehst du, bis nach Rumänien und sonst wo ist, sie hingekommen sind, die sind entwurzelt. Selbst unser Trump, der kommt da irgendwo aus Elsass. Ja, die sind keine Hiesigen, die haben keine Wurzeln. Und deshalb ist auch Amerika eine ganz andere Struktur. Verstehst du, kannst du nicht mit Deutschland vergleichen. In Deutschland, da ist man bodenständig. Bisschen, denke ich nur. Verstehst du, aber jetzt durch die ganzen Flüchtlinge, verstehst du, auch die ganzen Flüchtlinge sind entwurzelt. Die haben die Heimat, Vater, Mutter, Familie, alles zurückgelassen. Die ganze Sippe, ihre Wurzeln. Und Gott arbeitet mit unseren Wurzeln. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Wir sollten darüber nachdenken. Wurzellose Menschen. Wenn ich den Herrn Jesus seine Geschichte lese, der Herr Jesus hat eine Geschichte gehabt, der konnte sogar seinen Stammbaum bis auf Adam zurückverfolgen. Und wie weit kannst du deinen Stammbaum zurückverfolgen? Vielleicht bis auf der Großmutter? Vielleicht nicht mal das? viele sind entwurzelt. Und so viele Juden auch, die heute in Israel leben und so weiter, die haben ihre ganzen Angehörigen in den Konzentrationslagern verloren, sind auch Entwurzelte. Und manche haben gesagt, ich werde Deutschland nie mehr betreten. Aber sie sind Deutsche. Und entwurzelte Menschen, die hassen sich selbst. Menschen, die keine Identität haben. Wo kommst du her? Jesus von Nazareth. Und dann kann man Maria und Josef und was weiß ich auf den König David zurückverfolgen, aus dem Hause David. Aus welchem Haus kommst du? Du sagst ja, ich bin ein Mischling. Was weiß ich? Ja, und man hasst sich. Der Adolf Hitler hat sich selbst gehasst, weil er so ein Panscherl war. Schinkelhuber, verstehst du? Ein Mischling. Seine Mutter war eine Halbjüdin. Und dann deshalb hat er die Juden gehasst. Und wir hassen manchmal Menschen, haben eine bittere Wurzel, weil wir unsere Identität auslöschen möchten. Und Schinkelhuber hat überall seine Identität ausgelöscht. Von seiner Mutter. Ja, wurzellose Menschen sind nicht mit der Erde, mit der Natur, mit dem Leben, mit einem Volk verbunden, sind nicht natürlich, sie schweben irgendwo auf Wolken, das sind viele Charismatiker, die haben keine solide Basis, so die Schweizer, die haben noch eine solide Basis zum Teil, die sind eigenständig, die müssen noch ein paar Jahre zum Manöver in ihrem Kanton oder wo sie herkommen. Gott sagt, du bist von der Erde und du sollst Erde werden. Weißt du, wir müssen einfach das begreifen, dass wir von Gott geschaffen sind, aus den Stoffen dieser Erde, aus dieser Materie. Wir sind vergänglich. Das ist unsere Identität. Wenn du auch vieles nicht mehr findest, wo stammst du her, wo kommst du her? Ja, aber ich komme von der Erde und von Erde bist du und zur Erde sollst du werden. Und etwas, was uns sehr hilft, die Welt, unsere Welt und unser Leben zu verstehen, ist, du bist sterblich, lieber Mensch. Du bist sterblich. Mensch, bedenke, dass du sterben musst. Gott machte den Menschen aus der Erde und er sagt, mach dir die Erde untertan. Du sollst die Erde beherrschen, du sollst das Leben beherrschen, du sollst die Natur beherrschen. Das ist selbstverständlich. Du sollst Herr sein. Nicht die Natur soll dich beherrschen, nicht die Technik soll dich beherrschen, nicht die Medizin soll dich beherrschen, nicht die Menschen sollen dich beherrschen. Du sollst die Erde beherrschen, das Stoffliche. Viele Menschen sind entwurzelt, haben keine geistliche Heimat, sind Fremde, so wie Kain unstet und Flüchtling sind seine Tage. Viele Menschen haben sich aus Scham getrennt von ihren ethnischen Wurzeln. Ich bin kein Jude, ich bin kein Deutscher. Weißt du, früher mussten sich die Leute verstellen, wenn sie im Ausland gingen. Ich bin kein Deutscher, ich bin Europäer. Ja, das was. Ja, manche schämen sich ihre Identität, wo bist du her? Ich bin von der Erde. Und der war Gottes, der Adam. Von dem heißt es, der war Gottes. Wem gehörst du? Meine Tochter, meine erste älteste Tochter spielt draußen und da kommt ein Polizist vorbei, als wir dort in Stuttgart-Halsschlag wohnten, kommt der Polizist vorbei und das fragt, Mädchen, wem gehörst du? Dann sagt er, ich gehöre dem Heiland. Ja, wem gehörst du? Auch um deine Identität zu finden. Wem gehörst du? Ach, du bist Heiland sein Kind, hat der Polizist gesagt. Bist du auch ein Heilandskind? Dass du ein Kind Gottes bist? Wem gehörst du? Erkenne deine Identität. Ich bin ein Deutscher. Ja, oder Engländer oder Franzose. Ich weiß, jedes Volk ist anders. Aber Kind Gottes sind auch anders. Wenn du die Kinder Gottes mal richtig anschaust, du kennst wahrscheinlich keine richtigen Kinder Gottes, aber ich habe manchmal so geisterfüllte Menschen gesehen, meistens sind es alte Omis und Opis oft Leute, die durch große Tiefen gegangen sind, vielleicht sehr schwer krank waren, die haben noch Tiefgang. Ich gehöre dem Heiland. In deine Hände befehle ich meinen Geist, verstehst? Von Gott kommen wir und zu Gott gehen wir wieder zurück. Viele Menschen sind entwurzelt wie der Kain, flüchtig und unstet. Da baut er eine Stadt, dort baut er eine Stadt, dann macht er Haufen Musikinstrumente, er findet dies und jenes. Er will sich nur etablieren, aber er etabliert sich nirgendwo. Ein Mensch, der nicht in Gott gewurzelt ist, in Gott verankert ist, der ist nirgendwo zu Hause. Aber wenn du in Gott gegründet bist und deine Heimat ist in der Höhe, beim lieben Gott, dann bist du überall zu Hause. Denn die Erde ist des Herrn, verstehst du? Und die Erde ist ein Fußschemel, so steht es in der Heiligen Schrift. Viele Menschen sind entwurzelt, sie bekennen sich nicht zu Jesus. Und deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, gerade auch durch die Taufe. Die Taufe ist eines der ersten öffentlichen Zeugnisse für einen Menschen, dass er sich zu Jesus bekennt, zu Jesus steht, zu seiner Sache steht und so weiter. Ja, wir müssen uns öffentlich zu Jesus bekennen. Ich glaube, ich bin entschieden zu folgen Jesus, hat dieser Salosunder singt das Lied geschrieben. Er wurde, als er nach Hause kam und sagt, Papa, er war ein Sikh und kommt nach Hause und sagt, Papa, ich habe mich entschieden, Kind Gottes zu sein, Jesus zu folgen. Ich bin, und da schrieb er das Lied, ich bin entschieden nachher. Der Vater sagt, kann's gehen, ich habe keinen Sohn. Er wurde rausgeworfen, dann ging er in den Bergen von Himalaya, hat dort meditiert und gebetet, ist dann ein wunderbarer Prediger geworden in Indien, war auch in der Schweiz und in Deutschland. Ich habe einige Bücher von ihm und mit sehr, sehr, tief, sehr starkem Tiefgang, weil er durch Tiefen gegangen ist, hat Gott erlebt. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das Kreuz steht vor mir, die Welt liegt hinter mir. Andere distanzieren und trennen sich von Gott aus Angst oder Hass. Oder aus Unwissenheit, was es auch immer sein mag. Ja, Gott mag keine Feiglinge. Jesus sagt in Markus Kapitel 8, Vers 38, wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrechischen jüdischen Gesetz, Volk und so weiter, wer sich schämt, dessen wird auch sich des Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters. Er wird sich schämen vor den Engeln, den kenne ich nicht. Ja. Wer sich meiner und meiner Worte schämt. Und die Taufe ist eines der ersten öffentlichen Bekenntnisse. Jesus starb öffentlich und wir sollen uns öffentlich auch zu Jesus bekennen. Er hat sich nicht geschämt, nackt am Kreuz auf Golgatha zu hängen und Leute gehen vorbei und sagen, anderen hat er geholfen und sich selber kann er nicht helfen. Steig vom Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist und so weiter. Beweise uns. Ja, er hing machtlos. Ohnmächtig hing am Kreuz. Öffentlich. So. Und wir schämen uns öffentlich zu Jesus zu bekennen. Ich habe schon erlebt oder gehört und gelesen auch von Christen, die getauft worden sind und gleich geköpft worden sind. Verstehst? Die wussten, wenn ich mich jetzt taufen lasse, ich bin ein Todeskandidat und wir sind gestorben in Christus. So wie Jesus öffentlich gestorben ist, wer sich meiner schämt. Jesus bezeichnet das Judentum hier als das ehebrecherische Geschlecht, die den Bund Gottes gebrochen haben. Und jetzt soll ein neuer Bund gemacht werden mit Gott. Die sind von der Gnade Gottes abgeschnitten worden, wie dieser Feigenbaum, der verdorrte. Jesus geht vorbei. An diesem Feigenbaum ist ein symbolisches Bild in Matthäus Kapitel 23, Vers 38. Wir können dort nachlesen. Er geht vorbei und sagt, hinfort soll an dir keine Frucht mehr gefunden werden, weil Israel sich geschämt hat an Jesus, Jesus nicht angenommen hat. So, wer sich meiner und meiner Worte schämt, wer heute im Judaismus noch lebt, und das sind diese faulen Wurzeln. Der ist ohne Wurzeln, der lebt in einer Ruine und ihr Haus wird wüst gelassen werden. So steht es im Alten Testament schon, Gott hat es vorausgesagt. Und das ist jetzt heute gang und gäbe. Die nehmen Jesus nicht an. Ich bin auf der Via Dolorosa in Jerusalem. Wir gehen mit unserer Gruppe dort hinauf, wo Jesus nach Golgatha ging. Und da kommt ein Katholik oder eine ganze Prozession, die tragen ein Kreuz und plötzlich ein Jude spuckt dem Kreuzesträger vor die Füße und sagt, pfui, verstehst du, weißt du, bis heute schämt man sich in Jerusalem, sich an Jesus zu bekennen, an das Kreuz zu bekennen. In Jerusalem darfst du kein Fenster mit dem Kreuz machen und deshalb haben wir auf unserem Taschenrechner nicht mehr ein Pluszeichen und so weiter, wenn es den Juden verkauft werden sollte, kein Pluszeichen. Die wollen das Kreuz nicht, das Kreuz ist ihnen ein Ärgernis und eine Torheit. Uns aber, Halleluja, eine Gotteskraft. Faule Wurzeln und gute Wurzeln. Lass uns entdecken und ja, manche Leute, die Israel-Fans, verstehen, sie sind so begeistert, aber wir müssen sehen, Gott hat die Geschichte abgeschlossen. Israel hat Jesus zur Welt gebracht, dazu war Israel bestimmt und auserwählt. Sie haben den Auftrag erfüllt. Und was wäre aus Israel geworden, wenn Johannes der Täufer sich auch zu Jesus bekehrt hätte und Jesus nachgefolgt wäre? Aber nein, er hat weitergetauft, er hat weiter seine Geschichte gemacht, er hat nicht weitergemacht. Da wäre Israel heute ganz woanders, aber ist nicht mein Thema. Und Jesus schaut diesen Feigenbaum an und sagt ihm fort, sollen keine Früchte an dir gefunden werden und ja, und dein Haus wird wüst gelassen werden. Und man wundert sich, warum bei manchen geistlich nicht klappt, warum manche geistlich nicht geheilt werden. Ich habe einen Erzjuden bei mir in der Gemeinde mal gehabt, ganz am Anfang, als ich hier nach Berlin kam. Der lebt heute nicht mehr. Und ja, der hat so viele Bücher über Jerusalem gemacht, Bilderbücher und dergleichen, so Fotos, war ein Fotograf. Und da kommt er zu mir: Pastor, kannst du für mich beten? Der hat so viele Krankheiten gehabt. Dann besuche ich ihn zu Hause und während ich so bete, ich habe gar nicht so viel gedacht. Manchmal denke ich nicht so viel, aber der prophetische Geist, der Geist Gottes, der an mir arbeitet, plötzlich sagt: Johannes, das Haus ist voller Zauber, voller Hokuspokus, voller Magie, voller Dämonie. Aber überall hingen war nur Davidstern. Aber wenn die meisten Leute wüssten, was der Davidstern ist, das ist Hexagramm. Verstehst du? Wenn du das drüber nachdenkst, das kommt aus der Magie, aus der Zauberwelt, aus des Teufels Küche, und das ist jetzt das Zeichen Israels. Euer Vater ist der Teufel, sagt Jesus zu Israel. Und dann habe ich gesagt: Weißt du, lieber Bruder, du bist lieb, tu die ganzen Zeichen weg und so weiter, dann kannst du geheilt werden. Dann kann Gott dir helfen. Aber dass sie geweigert hat, gesagt: Nein, ich bin ein Jude und ich bleibe ein Jude. Ja, Gott, im Himmel gibt es keine Juden und keine Deutsche und keine Engländer und keine Amerikaner. Es gibt nur wiedergeborene Christen. Wir müssen wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung. Und wie passiert die Wiedergeburt? Die Wiedergeburt passiert durch Wasser und Geist. Johannes 3, lies mal. Wasser und Geist. Faule Wurzeln des Glaubens. Wer in toten Kirchen sich rumtreibt, ja, dort seine Hilfe und sein Heil sucht, das sind faule Wurzeln. Jesus sagt: Lass die Toten ihre Toten begraben, komm und folge mir nach. Ich habe euch erzählt von der Barbara, einer Religionslehrerin in Augsburg. Ich predige in Augsburg und ich habe nur nebenbei gesagt: Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Dann kommt sie und fängt mit mir eine Diskussion nach der Versammlung an. Ich bin eine Religionslehrerin, wenn ich mich taufen lasse, bin ich arbeitslos. Das ist vor 30, 40 Jahren gewesen. Werde ich arbeitslos und so weiter. Und was sie mir alles erzählt, und wenn ich mich taufen lasse, meine Großmutter dreht sich noch im Grab um. Verstehst du? Und da alles Mögliche hat sie mir erzählt. Und ich habe gesagt: Barbara, du musst nicht, ich muss dich nicht taufen. Das ist ja, Taufe ist eine freiwillige Sache, eine Willensentscheidung. Was ist? Ich evangelisiere und eines Morgens kommt die Barbara ganz früh und sagt: Pastor, ich möchte getauft werden. Und zwar sofort und heute. Sag ich: Barbara, so schnell? Was ist passiert? Dann sagt sie: Ich war heute bei der Messe. Also im Geist, im Traum, in der Vision. Manchmal kann Gott Menschen nicht anders verändern als nur durch Vision und durch Träume und Gesichter. Und sie hat eine Vision gehabt, sie ist in der Messe und normalerweise sagt sie: Wenn ich bete, mache ich die Augen zu. Und dann habe ich meine Augen aufgemacht und dann sehe ich, die Kirche ist voller Leichen, alle hängen. Ich bin der Einzige noch, die mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Und ich denke: Lieber Gott, wie komme ich hier raus? Und dann bin ich auf alle vier rausgekrochen und für mich war es klar: Du musst hier raus aus der Kirche, du musst getauft werden, du musst echtes Kind Gottes sein, wenn du nicht mit den anderen mithängen möchtest. Du, so hat der Heilige Geist die Barbara überzeugt. Du musst dich auch nicht taufen lassen. Ich weiß nicht, wie ihre Geschichte weiterging. Ich war nicht Pastor in Augsburg. So kann ich beschreiben. Aber wie gesagt, was suchst du bei den Toten? Lass die Toten ihre Toten begraben. Ja, Amerika wurde gegründet, die sich Menschen, die freiwillig Europa, die europäische Wurzeln verlassen haben. Andere Völker in Amerika sind als Sklaven hingeschleppt worden, entwurzelt aus Afrika. Ja, und das, da haben wir ja die ganzen Probleme, wo die ganzen amerikanische Probleme kommen. Die Afroamerikaner, die Farbigen, die dort in Amerika leben, die USA, die wurden auf den Plantagen gezwungen zu arbeiten. Auch Juden trennten sich von ihren Wurzeln aus Angst gegen Antisemitismus und Diskriminierung. Ja, auch die Flüchtlinge, die wollen Deutsche werden. Aber du bist das, was du bist, wo du herkommst. Du kannst deine Identität nicht abschütteln, egal was es ist. Nur der Heilige Geist kann dein inneres Wesen verändern. Es muss ein Wunder passieren. Wie wird aus einem Wolf ein Schaf? Das muss ein schöpferisches Wunder passieren, verstehst du? Und das ist das schöpferische Wunder, was geschieht durch die Taufe, durch den Heiligen Geist, durch die Heiligung. Da wirst du plötzlich ja eine andere Schöpfung, eine ganz neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ja, wir sind in dieser Welt aus dem Paradies vertrieben. Wir sind aus dem Nest geworfen. Wir sind heimatlos. Unsere Verbindung zum Paradies nur noch im Traum. Oh, wenn ich im Urlaub sein könnte auf den Bahamas, und du siehst, was Bahamas nachher ist, wenn so ein Sturm vorbeizieht, die Verbindung zum Paradies. Ja, wir haben Ahnung, wir haben so Sehnsucht nach dem Thron Gottes, weil wir ein bisschen etwas wissen in unserem Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein ist nicht ganz kaputt. Jeder von uns hat ein Unterbewusstsein, eine Ahnung, Und wir sind für den Thron Gottes bestimmt. Wir wissen, das kann doch nicht alles sein auf dieser Welt, was da ist. Es ist wie bei einem Haus. Bei einem Haus mögen alle Leitungen, elektrische Leitungen, überall im Haus verlegt sein. Das Haus, die Küche, der Keller bis zum Dachboden kann supermoderne Einrichtungen haben. Jetzt haben wir die IFA hier in Berlin zurzeit und so weiter. Da werden so wunderbare Dinge angeboten. Da muss nur in die Hände klatschen, da macht sich ein Kühlschrank auf. Verstehst du, oder was weiß ich? Da kommen die gebratenen Hähnchen schon dir entgegen. Nur nebenbei. So weit ist die Technik schon bei uns. Und weißt, das alles kann in einem Haus passieren. Sein. Aber wenn kein Stromanschluss ist, Geschwister, ist alles Mist. Alles umsonst. Alles für die Katz. Was? Oder kein Internetanschluss, das ist alles umsonst. Du hast ein super Gerät, aber du kommst in ein Funkloch hinein und hast keinen Empfang. Und dein Leben ist genauso angelegt. Wir sind so vernetzt mit Gott, wenn da irgendwas nicht stimmt, ein bisschen Wackelkontakt, funktioniert unser Leben nicht mehr. Und dein Leben kann deinen Auftrag oder seinen Auftrag nicht mehr erfüllen, weil die Wurzeln fehlen, weil der Strom fehlt, da ist keine Energie. Das ganze Fließband steht still, alles steht still in deinem Leben. Und du wunderst, warum ist so viel Stillstand? Bist du an den Herrn angeschlossen, verwurzelt mit dem Herrn? Ich habe mir einen Film angeguckt, bei Phoenix, glaube ich, oder irgendwo, wo das da war. Und wie im Wald, wie die Bäume miteinander verwurzelt sind. So einer mit dem anderen, so, die berühren, die warnen sich gegenseitig. Pass auf, da kommt so ein Wilderer, verstehst du, der alles zertrampelt. Oder die Bäume im Wald sind miteinander verwurzelt, die Pilze miteinander verwurzelt. Du glaubst gar nicht, was für etwas Geheimnisvolles die Wurzeln sind. Glaub nicht der Lüge. Der Teufel belügt dich und sagt, nein, das ist gar nicht so. Wir sind so vernetzt, auch miteinander. Wenn irgendwo in China ein Schmetterling ein bisschen flattert, haben wir hier Sturm und Orkan. Verstehst du, das setzt sich fort. Nur irgendwo auf der Welt muss was passieren. Und schon haben wir Chaos hier bei uns. Wir sind miteinander vernetzt. Die meisten Leute wollen es gar nicht wahrhaben. Obwohl es wahr ist. Auch das auf dem Glauben und so weiter. Viele Leute sind so blind, weil sie falsch aufgeknöpft sind. Weißt du, was das bedeutet? Man knöpft falsch auf und plötzlich merkst du, da stimmt oben was nicht. Und so ist es. Die Knöpfe sind im Loch drin, ja, aber es stimmt was nicht. Du hast am Anfang was falsch gemacht. Und ich habe eines in meinem Leben gemerkt, wenn du am Anfang was falsch machst, am Anfang ein Feigling bist, bist du den Rest deines Lebens auch ein Feigling. Ich habe mir irgendwo so vorgenommen, als ich dann gearbeitet habe, damals in einer Firma. Als ich dann in eine Firma kam, habe ich gleich meine Hände gefaltet und mein Tischgebet gesprochen. Ich habe gar nicht für die anderen Leute gebetet, nur für mich selber gebetet und ein Tischgebet gesprochen. Dann komme ich zu meinen Kollegen hier und der arbeitet mit mir. Er hat gesagt, Johannes, hast du das gehört? Bei uns ist ein Frommer im Betrieb. Der wusste gar nicht, dass ich das bin. Und ein Frommer, verstehst du? Und wenn du einmal richtig deine Farbe bekennst, hast du nachher keinen Stress. Und viele Christen haben am Anfang nicht ihre Farbe bekannt. Ich bin ein Christ, ich gehe mit Jesus oder ich glaube an Jesus, ich gehe auch in die Versammlung oder was weiß ich. Ich höre auch die Predigten von Pastor Matthäus. Wenn du das nicht bekennst, hast du nachher große Probleme. Wie sage ich das ihm? Und deshalb, ich rate den Christen, mach am Anfang alles gleich richtig. Lerne das ABC von Grund auf. Glaub nicht dem Teufel alles, was er dir erzählt. Lass dich nicht falsch programmieren. Und achte darauf, dass niemand die Gnade versäumt. Dass niemand die Gnade Gottes versäumt. Wie soll ich das beachten? Steig nicht im falschen Zug. Wenn du es nicht weißt, das ist der richtige Zug, steig nicht im falschen Zug ein. Manchmal hast du den Zug verpasst. Und wenn du einmal den Zug verpasst, dann findest du keinen Anschluss mehr. Der nächste Zug kommt gar nicht mehr. Vielleicht oder erst morgen. Und achte darauf, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte in eurem Leben und viele dadurch verunreinigt werden. Wenn du dich falsch entwickelt hast, dann sind deine Kinder falsch entwickelt, deine Großkinder oder deine Enkel und Urenkel, da entwickelt sich eine ganze Sippe falsch. Und deshalb haben wir so viele Problemfälle in unserem Volk. Viele Leute haben falsch angefangen. Und deshalb, wir müssen den Teufelskreis durchbrechen und sagen, ich mache jetzt richtig. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Was die anderen machen, ist mir vollkommen egal. Aber ich es so vieles an mir liegt. Und achte darauf, dass niemand eine bittere Wurzel in sein Leben lacht. Weißt du, die Wurzel geht dann durch Familien, durch Generationen. Ja. Wenn einmal irgendwo eine bittere Wurzel aufgewachsen ist, das geht durch Generationen. Das erleben wir beim Esau. Esau hasste Jakob. Der konnte den Kerl nicht ausstehen. Den hätte er am liebsten die Gurgel abgedreht. Und dann sehen wir die Edomiter, die Nachkommen Edoms, die haben Israel angegriffen, Israel blockiert. Und dann in Jerusalem ist der König Herodes. Der König Herodes war ein Edomiter, ein Nachkomme von Esau. Der wollte Jesus umbringen, als er geboren wurde. Du siehst, die bittere Wurzel setzt sich fort. Auch die gute Wurzel setzt sich fort. Und es gibt manchmal Häuser, die sind gesegnet. Du fragst dich, was haben die angestellt? Ja, da war vielleicht der Opa, die Oma, die gebetet hat. Und aufgrund dessen, ich habe in Stuttgart, da kommt plötzlich jemand morgens zum Gottesdienst. Ich sage, ja, wer sind Sie? Ich bin der und der. Und warum kommen Sie im Gottesdienst? Ja, meine Oma ist gestorben. Die war bei mir in der Gemeinde. Und die ist gestorben. Meine Oma hat immer für mich gebetet, aber jetzt habe ich niemanden, der für mich betet. Jetzt muss ich selber beten. War ein Zahnarzt, hat sein Leben Jesus übergeben. Ich möchte mich bekehren. Ja, Generationen. Ja, auch wenn du gebetet hast und nicht mehr da bist und nicht miterlebt, dass wir eines aus deinem Haus sich bekehrt hat. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Das sind die guten Wurzeln, so wie beim Esau die schlechte Wurzel, die negative Wurzel. Ich denke an meine Familie, an meine eigene Familie. Ich bin ein Junge mal, ich war vielleicht 10 Jahre alt, ich kann mich noch ganz weit erinnern, das ist meine Erinnerung. Mein Uropa war ein Stundist, ein Wanderprediger in Ostpreußen. Der lag im Sterben und meine Mutter hat ihn besucht und dann hat er mich gesegnet, mit mir gebetet. Ich wusste gar nicht, was das ist. Hand aufgelegt und geschüttelt, das war's. Meine Mutter hat gesagt, der Opa ist krank. Verstehst du, aber der war nicht krank. Der war ganz vernünftig. Der hat mich gesegnet. Und ich stehe hier als Ergebnis der Segnung. Aber das andere, das Schöne dabei ist, ich besuche meine Tante in München und die bringt mir die Bibel vom Opa. Er hat gesagt, guck mal, was in der Bibel hier steht. Ich und mein Haus, wir werden gerettet. Und der Opa, so hat mir meine Oma erzählt, der Opa ist oft reingekommen. Er war der einzige Gläubige und er sagt, Oma, Mutti, hier steht's geschrieben, ich und mein Haus, wir werden gerettet. Er hat 9 Kinder gehabt und von den 9 Kindern sind alle gläubig. Stell dir mal sowas vor. Und meine Familie sind auch alle gläubig, die mütterlicher Linie sind. Die glauben an Jesus Christus. Als wir nach Deutschland kamen damals und so weiter, wir sind hier Christen geworden und wir haben so eine Bürde gehabt für unsere Familie. Unsere Angehörige sollten auch von Jesus was erfahren. Und die Hälfte meiner Familie ist, oder unserer Familie ist in Sibirien vom Stalin dort verschleppt worden. Und dann haben wir ans Rote Kreuz uns gewandt und wir suchen unsere Familienangehörige. Wir möchten mit ihnen Kontakt aufnehmen. Und irgendwann haben wir dann Kontakt bekommen. Und dann schrieben wir denen, wir sind hier Christen geworden. Wir glauben an Herrn Jesus Christus. Und wir möchten euch einfach einladen zum Heiland. Und weißt du, was sie geschrieben haben? Wir sind auch Christen. In Sibirien. Weißt du? Der Segen verfolgt, egal ob du nach Sibirien gehst oder nach Deutschland gehst oder irgendwo auswanderst, die Wurzel. Am Segen der Eltern werden die Häuser werden durch den Segen der Eltern gebaut. Verstehst du? Ein Gläubiger in einer Familie reicht aus, um die ganze Familie zu erretten. Also ich mache mir keine Sorgen für meine Familie. Ich und mein Haus, wir werden Gott dienen. Was die anderen machen, weiß ich nicht. Ich möchte sie nur ermutigen, dient dem Herrn. Lass keine bittere Wurzel aufwachsen. Kritisier nicht Leute. Red nicht Negatives über Gott und die Bibel und das Wort Gottes. Oder den Frommen ist so viel Hass und so viel Neid und so viel Selbstgerechtigkeit und so viel Heuchelei und so viel Bitterkeit und so viel Unterdrückung, innerlich und äußerlich. Löse dich von dem ganzen Plunder. Ja, von diesen ganzen negativen Wurzeln. Sag, ja, wir dienen Gott, wir dienen nicht einer Kirche. Wenn ich heute meine Familie anschaue, wir dienen nicht einer Kirche. Meine Geschwister sind in mehrere Gemeinden verteilt. Ich habe noch 5 Brüder und 2 Schwestern, verstehst du, und den verteilen in verschiedene Gemeinden und die dienen Gott jeder auf seine Art. Die innere Unterdrückung ist viel schlimmer, als du denkst. Das sind diese faulen Wurzeln, dass wir bestimmte Dinge für uns behalten, den Leuten nicht sagen, nicht rauslassen, nicht bekennen, nicht zugeben. Unterdrückte Wahrheiten ist eine Unterdrückung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist sagt, sag es, und das war uns so wichtig, wir sollen unsere Angehörige suchen, so wie Josef da hört. Und das war das Ergebnis einer Predigt in unserer Gemeinde. Da heißt es, und Josef suchte seine Brüder. Und er wurde sogar erschlagen oder verkauft nach Ägypten als Sklave und so weiter. Aber er war auf dem Weg, um seine Brüder zu suchen. Er suchte seine Brüder. Und Gott hat ihm bestimmt, dass das ganze jüdische Haus, das Haus Jakobs gerettet wird. Was glaubst du, was da passiert wäre, wenn Josef versagt hätte, wenn Josef nicht seine Brüder gesucht hätte? Wir hören das nur. Und Josef suchte seine Brüder. Ja, Josef hat seine Familie gerettet vor der Hungersnot, die dann über die ganze Welt gekommen wäre, auch über Kanaan, auch über das Haus Jakobs. Und dadurch, dass Josef jetzt auf dem Thron der Ägypten saß, nach 21 Jahren Leidenszeit, nach 21 qualvollen Jahren, sitzt er auf dem Thron des Pharaonen und er verteilt die Körner. Und da kommen seine Brüder und er weiß ganz genau, das sind Schlawiner. Wir sind Söhne eines redlichen Mannes Gottes. Das sind Gauner, sind das Mörder, sind das Brudermörder. Aber Josef hat es vergeben. Und wenn wir den Menschen vergeben, kann Gott unsere Familie retten? Josef gibt sich zu erkennen, aber nicht gleich sofort. Das geht nämlich nicht ganz schnell. Weißt du, Frieden schaffen und Ordnung schaffen geht nicht so schnell. Versöhnt euch bitte, ihr beiden. Nein, so geht es nicht. Das muss der Heilige Geist, der lebendige Gott wirken. Und hat hier Gott gewirkt, da kam eine Hungersnot. Puh. Und jetzt müssen sie Korn einkaufen in Ägypten. Und so geht es. Ja, Gott behandelt Wurzeln. Er macht Wurzelbehandlung und ganz tief sogar. Denn hier muss eine alte Geschichte noch aufgearbeitet werden, eine alte Rechnung bezahlt werden. Jakob hat seinen Vater betrogen, den blinden Vater, und hat sich den Segen erschlichen. Und es gibt keinen erschlichenen Segen. Glaubt nicht den Unsinn, dass man den Segen Gottes irgendwie erschummeln kann. Nein, das geht nicht. Und jetzt muss Jakob lernen, von seinen 10 Söhnen betrogen zu werden. Dein Sohn, den du liebst, das hat ein wildes Tier gefressen. Hörst du diese Lüge? Ja, und die Geschichte muss aufgearbeitet werden. Wurzelbehandlung. Viele leben im Alten Testament und nicht im Neuen Testament. Sie leben im sichtbaren Bereich und nicht im unsichtbaren. Sie leben im Materialismus. Sie denken, nur das Irdische muss stimmen und funktionieren. Nein, das Geistliche, das Innere, die Seele muss funktionieren. Vielen Christen wurde die Wahrheit verschwiegen oder verdreht. Über viele hängt eine Dunstglocke, eine Decke des Schweigens. Ja, das brauchst du nicht, das ist nicht nötig. Uns ist alles nötig, was in der Bibel drin steht. Glaubt ihr, verstehst du, so wichtig? Alles ist nötig, alles ist gut. Die Heilige Schrift ist auch eingegeben und ist zu allem Nütze, sogar für die Gesundheit. In Amerika verwenden manche Christen sogar die Bibel zum Abnehmen. Ja, verstehst du? Und so viel andere Möglichkeiten. Diese Art fährt nicht aus wie durch Beten und Fasten. Es gibt so viele Lösungen in der Bibel. Verstehst du, wir können die Bibel für alles gebrauchen. Wie das Manna. Das konnte man kochen, braten, roh essen, und wie es einem gerade schmeckte. Viele Menschen haben eine bittere Wurzel. Und die Wurzel ist ein betrübter, trauriger Geist. Geist der Befürchtungen. Ich könnte einen Fehler machen. Weißt du, wenn du von Gott geliebt bist und Gott liebt dich, dann kannst du keinen Fehler machen, selbst wenn du möchtest. Hör mal, was ich sage. Ich bin Pastor und ich spreche aus meiner Erfahrung. Gott wird dich bewahren von dem schlimmen Vergehen. Und selbst wenn du schlimme Fehler gemacht hast, wie der Petrus, dass er seinen Herrn verleugnet hat. Der Herr Jesus sagt, Petrus, komm mal her. Wir sprechen mal miteinander. Und die bittere Wurzel kommt aus Befürchtungen. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen, hat dieser Hiob gesagt. Kennst du diesen Spruch? Doch die Liebe Gottes treibt die Furcht aus. Wenn du von Gott geliebt bist, das macht dich stark. Als Junge habe ich mal bei uns Fenster mit einer Kartoffel rausgeschlagen und Glas war bei uns teuer damals. Und meine Mutter sagt, jetzt pass auf, der Vater kommt nach Hause. Es gibt eine Abrechnung. Ich wusste, der zieht seinen Gürtel raus. Und es gibt eine Abrechnung. Aber weißt du, was mein Vater gemacht hat? Der hat mir auf die Schulter geklopft und sagt, Johannes, bei mir sind auch solche Dinge passiert. Verstehst du, er hat mich großzügig behandelt. Und meine Mutter sagte, strafst du ihn nicht, züchtigst du ihn nicht? Nein, er hat mich nicht gezüchtigt. Weißt du, Liebe ist viel, viel stärker als jede Art von Züchtigung. Und Gott lässt uns Liebe erleben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Paulus fragt die Epheser, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und wer nicht den Heiligen Geist ganz am Anfang empfängt, deshalb ist es so wichtig, nach der Bekehrung, Wassertaufe, Geistestaufe, manchmal bringt Gott ein bisschen durcheinander, wie beim Cornelius, aber in der Regel, im Regelfall ist es zuerst Buße, Glaube, Bekehrung, Wiedergeburt und dann Wassertaufe. Und dann kommt der Taufe im Heiligen Geist. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Nö, wir haben noch nie was gehört vom Heiligen Geist. Lies mal Epheser, was die Epheser sagen. Apostelgeschichte 19. Wer nicht den Heiligen Geist gleich am Anfang bekommt, der sucht später. Ich sage euch, ich schwöre euch, dass es so ist. Allerlei Geister in Esoterik gerät in Zauberei und schlägt faule Wurzeln. Da wird er noch verzaubert vom Simon, diesen Zauberer. Das ist Gottes Kraft. Da werden Füße länger, Arme länger, Ohren länger, Nase länger. Was weiß ich. Da wird alles länger, verlängert. Nicht nach der Liebe, verstehst du? Nichts dagegen, dass sowas mal passiert. Aber der Simon, der Zauberer, hat die Leute verzaubert, alle durcheinander gebracht, verwirrt. Wer nicht den Heiligen Geist bekommt, der gerät an fragwürdige Menschen. Das Christentum ist ein religiöses System mit vielen Spaltungen. Der sagt es so und der sagt es so. Am Schluss weiß ich gar nicht, was da gesagt wurde. Wer keine Wurzel hat, ist leicht manipulierbar, leicht verführbar. Ganz schnell verliert er die Orientierung. Wo bin ich jetzt? Was ist mit mir los? Deshalb, du brauchst den Heiligen Geist. Wurzellose Menschen sind wie Waisenkinder. Die hassen sich selber. So, wie ich euch vorhin von der Geschichte erzählt habe. Viele versuchen, ja, streng zu sein. Was ich nicht gehabt habe, das müssen meine Kinder jetzt lernen. Verstehst du? Und dann geraten sie in Gesetzlichkeit, Dogmatismus. Und wäre ein Problem für die ganze Familie. Weißt du, wenn du nicht die Liebe Gottes ergriffen und gelernt hast, dann versuchst du die Leute zu zwingen. Und dann betest du sogar. Ich habe eine liebe Schwester in Stuttgart gehabt, die kam von Leonberg. Und hat ihre Kinder in eine Versammlung gehabt. Die Jungs, die Kinder waren schon ein bisschen größer. Und dann sagt, lieber Gott, rette meinen Andreas, du weißt, wo der steckt, du weißt, wie er lebt. Und dann sagte Andreas plötzlich zu mir, Johannes, ich kann nicht mehr in die Versammlung gehen. Ich blamier mich. Meine Mutter blamiert mich öffentlich mit ihren frommen Gebeten. Verstehst? Und deshalb hör auf mit frommen Gebeten. Du kannst die Menschen nicht verändern. Nur der Heilige Geist kann die Menschen verändern. Der Andreas ging dann seine Wege. Verstehst du? Und die Elisabeth ging auch ihre Wege. Und ich sagte, weißt du, wir lassen uns nicht öffentlich blamieren von unserer Mutter. Wenn du für deine Kinder betest, geh in deine Kammer, mach die Tür zu, dass kein Mensch hört. Oder in den Wald. Und du musst nicht für deine Kinder öffentlich beten. Oder errette meine Frau oder errette meinen Mann. Dann wollen sie mit dem lieben Gott nichts mehr zu tun haben. Denn nicht du rettest sie, sondern Gott rettet sie. Verstehst du das? So, und du siehst, was so alles passiert. Falsche Wurzeln. Gewiss, du liebst den Heiligen, du möchtest, dass dein Haus gerettet wird. Aber der Teufel versteht uns, auf die falsche Bahn zu lenken. Eine falsche Wurzel aufzurichten. Das führt dann zu Enttäuschung. Mein Junge wird, je mehr ich für meinen Jungen bete, hat mir diese Mutter Martha, die jetzt Martha ist, diese Frau dort in Leonberg, und sagt, je mehr ich für meinen Sohn bete, desto schlimmer wird er. Ganz klar. Verstehst du? Ganz klar, dass er schlimmer wird. Der will am Schluss gar nichts mehr sagen. Am Schluss wird er verlorener Sohn sein. Und so war es mit diesem Andreas. Ging in der Welt, hat so viel Geld verspielt, hat auf der Spielbank in Baden-Baden dann am Schluss gespielt, bis der liebe Heiland ihn geholt hat. Auf seine Art. Nachher ist er Prediger geworden sogar, verstehst du, und hat Gott gedient. Aber zuerst einmal ist er weg von der Familie, weg von der Mutter, weg von zu Hause. Wollte von zu Hause nichts mehr wissen. Das ist zuerst, was ich erlebt habe, wie Gott Juden rettet. Und ich habe in meiner Gemeinde immer wieder Juden, die gerettet worden sind. Und zuerst entwurzelt sie der Herr aus dem Judaismus. Und dann verpflanzt sie der Herr sie ins Reich Gottes, in die Gemeinde Jesu. Das ist Gottes Art und Weise. Und gerade die Menschen, die entwurzelt sind, die können verpflanzt werden in das Reich Gottes. Aber Menschen, die in der katholischen Kirche drin sind, die gehen nicht raus. Die kannst du nicht einmal mit dem Bagger rausholen. Ja? Verstehst? Aber wenn der Herr sie befreit, wenn der Herr sie von falschen Lehren befreit. Und manchmal entwurzelt Gott die Menschen ganz auf mysteriöse Art und Weise. Ich bin manchmal erstaunt und verblüfft, wie Gott Menschen entwurzelt. Durch irgendwelche Probleme, durch irgendwelche Enttäuschungen, durch Krisen. Jetzt noch ein paar andere Gedanken ganz schnell. Römer Kapitel 11, Vers 17. Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Und das ist Jesus Christus, diese Wurzel. Nicht du trägst Jesus, er trägt dich. Denk drüber nach. Das Fundament des Hauses trägt das Haus. Hat dein Leben ein gutes Fundament, so hast du auch ein solides Leben. Hast du auf Sand gebaut, also kein gutes Fundament, dann ja, kommt der Sturm und dann fliegt alles weg. Gesunde, gute Wurzeln haben heilende Kraft. Eine Rose, eine Blume, die abgeschnitten wurde und ins Wasser gesteckt wurde, die hält vielleicht 3 Tage aus und dann fängt sie an zu welken und zu sterben. Deshalb, wir brauchen Wurzeln, liebe Leute. Unsere Gesellschaft und ganz besonders das Christentum, deshalb appelliere ich an das Christentum, ist so, kommt zurück zu den Wurzeln. Zu den Wurzeln des Glaubens, des Evangeliums, liest die Evangelien. Dort wird uns beschrieben, was Jesus ist, was Jesus will und was Jesus getan hat. Und dann lese ich weiter, hier in Römer 11, Vers 16 noch. Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, Jesus Christus, der Erstling, der Erstgeborene, so ist auch der Teig, das ganze Brot heilig. So wie die Wurzel heilig ist, so ist auch, sind auch die Zweige heilig. Weißt du, wenn dein Leben heilig ist, wenn du von Gott durchdrungen bist, wenn du am Anfang alles richtig gemacht hast, so gut du es wusstest und konntest, und deshalb am Anfang musst du so viel dir Zeit nehmen, die Grundlage für dein Leben zu legen, dann ist alles gesegnet. Aber dann läuft es falsch. So viele Leute haben Sex vor der Ehe und dann wundern sich nachher, wenn die Ehe nicht mehr klappt, oder die haben schon so viel ausprobiert und dann merken sie, das bringt mir nichts, verstehst du? Ich habe nichts davon. Und da sind die Gefühle schon getötet. Aber weißt du, wenn du aber gewartet hast, ich bin in Indien, ich war entsetzt, was ich in Indien dort erlebt habe. Da predige ich und da kommt ein kleines Mädchen vom Pastor, die Tochter. Die Pastor vom Tochter und sagt, Pastor, mein Mann sitzt da hinten in der Ecke. Und das war ein kleines Mädchen. Dann habe ich den Vater nachher zur Rede gestellt. Ich habe gesagt, was, verheiratet ihr eure Kinder schon, also im Kindesalter miteinander? Das ist ja bei euch abgeschafft. Mahatma Gandhi hat es ja abgeschafft. Nein, sagte, bei uns ist es so, wir lassen uns nicht da unsere Traditionen uns rauben. Bei euch in Deutschland, da verlieben sie sich an der Ecke, da in einer Snackbar irgendwo und dann heiraten sie, da ist die Liebe heiß und dann wird sie nachher kalt. Bei uns ist die Liebe kalt. Hat er mir erzählt so, verstehst du, und die wachsen so langsam ran und die andere Familie sind Christen und wir sind Christen und wir haben gebetet und wir denken, das Mädel würde gut in diese Familie reinpassen. Und sie kann immer sich noch entscheiden, dass sie sagt, ich möchte da nicht rein. Aber warum? Die wachsen zueinander und wenn sie alt sind, können sie dann Gott fragen, wollen wir diesen Weg gehen oder nicht? Wir lassen unseren Kindern die Freiheit. Weißt du, bei uns wird dann die Liebe warm und heiß. Und gerade umgekehrt. Weißt du, das ist eine Sache der Tradition, der Erziehung, der Entwicklung. Aber wenn du gleich, und ich habe immer erlebt, wenn die Leute gleich Feuer und Flamme sind für etwas, die Sache ist billig, primitiv, nicht viel wert. Aber wenn sie kämpfen, Zweifel haben, soll ich nicht, das ist okay. Wenn man Angst und Bedenken hat. Wir sind in der Erntezeit, meine Lieben. Ohne Wurzeln gibt es keine Frucht. Ich denke nur ganz schnell an diesen vierfältigen Acker, Lukas Kapitel 8. Jesus erklärt dieses Gleichnis und dieses Gleichnis ist ein ganz komisches Gleichnis, das man sogar wiederholt, ja, befragen muss. Und Jesus erklärt das Gleichnis, die Jünger fragen, was hast du da gesagt, was willst du? Der Same fällt auf verschiedene Böden, das ist die Geschichte dort ganz schnell. Und bei einem wird es zertreten, bei anderen fressen die Vögel weg. Einiges fällt auf den steinigen, felsigen Boden, einiges im Dorngestrüpp. Und dieses Keimling wird durch Alltagssorgen erstickt, weil es keine Wurzeln hat. Weißt du, wenn man keine Wurzeln hat, kann es nicht wachsen, kann sich nicht entwickeln. Du kannst schnell aufgehen, schnell begeistert sein. Etliches fiel dann auf guten Boden und dann hat es verschiedene Qualitäten gehabt. Nach Lukas 8, wenn ich zwar lese, und so weiter. Da gibt's Menschen, die die Botschaft schnell hören, schnell verstehen, schnell begreifen. Sie nehmen mit Freuden auf, sind enthusiastisch, entzückt, gleich Feuer und Flamme. Aber nach 3 Jahren ist alles wieder vorbei. Ja. Da brauchen sie wieder Abwechslung. Oder so viele Menschen sind ohne Wurzeln, sind wurzellos. Eine Zeit lang haben sie sich an der Botschaft festgehalten.
Aber dann kamen Proben und Prüfungen und sie haben die Prüfungen nicht mehr bestanden, weil sie gar keine Kraft hatten. Wo haben sie ihre Kraft hergenommen? Wo sollen sie hernehmen? Aus den Steinen kannst du keine Kraft nehmen. Und deshalb, wir brauchen Tiefgang. Und Not lehrt uns beten. Hartes Urteil, Menschen ohne Wurzeln. Wurzeln sind zur Aufnahme von Nahrung, von Wasser, von Mineralien, sind lebenswichtig. Und wir brauchen, Geschwister, Wurzeln. Wir brauchen die Andacht, wir brauchen die Predigt, wir brauchen die Stille, wir brauchen Pausen, wir brauchen die Arbeit, wir brauchen alles, verstehst, wir brauchen, damit wir wachsen und gedeihen. Und da können wir erst dann uns entfalten. Der Same braucht ja so vieles, um aufzugehen, um zu reifen und zu wachsen. Und ohne Wurzel können wir als Menschen nicht existieren, auch geistlich nicht. Du brauchst die Predigt. Ja, ich lese die Bibel. Ja, du kannst die Bibel lesen, aber du verstehst nicht. Denk an den Kämmerer, der hat die Jesaja-Rolle gekauft in Jerusalem, liest und studiert und sagt, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht. Und dann hat der Heilige Geist gesorgt, dass er versteht. Da kommt plötzlich jemand am Wagen und sagt, darf ich mit Ihnen mitfahren? Und dann hört er, was er liest. Verstehst du auch, was du liest? Dann sagt er, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Und dann erklärt der Philippus, um was es geht. Dass es Jesus ist, dieses Lamm Gottes, das geschlachtet wurde, das ohne Schönheit war, was weiß ich, was er alles gewesen ist, was er in Jesaja 53 gelesen hat, dass es Jesus war. Und dann kommen sie plötzlich an eine Wasserpfütze und dann fragt er von sich aus. Und Geschwister, das ist der Weg Gottes, wenn der Mensch von sich aus fragt. Nicht, wenn jemand hinschiebt und hindrängelt, lass dich taufen, bekehr dich, streck die Hand und dann hilfst du die Hand noch zu strecken. Verstehst du? Ja, Gott braucht keine Nachhilfe. Der Mensch ist mündig genug. Der Mensch hat etwas Göttliches in sich. Der kann selber entscheiden, ob er will oder nicht. Ob er reif ist oder nicht. Und dann sagt er, da ist Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Und dann sagt Philippus ganz einfach, glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Ja, runter. Fertig, ist erledigt. Weißt du, du musst nicht groß Bibelkurs machen, Bibelschule besuchen und was weiß ich, ein Glaubensseminar. Ist das alles, ist alles schön und gut? Das ist, wenn man, ja, sich etabliert hat. Aber in manchen Gemeinden, besonders Baptistengemeinden, Gott möge mir vergeben, wenn ich so denke, in manchen Baptistengemeinden wird Inzucht betrieben. Weißt du, da bist du 12 Jahre alt, Kind, lass dich taufen. Und so weiter. Ich weiß ja, ich war lange Zeit in der Baptistengemeinde. Da hat man die Leute angesprochen, jetzt bist du schon lang bei uns, wann willst du dich taufen lassen? Auch Erwachsene. Immer wieder so die Leute gedrängt. Niemand soll gedrängt werden, etwas zu tun, wo der Heilige Geist einen nicht hinführt. Wo der Heilige Geist nicht eine Last aufs Herz legt. Weißt du, egal ob jetzt Abendmahl ist, oder Zehnte ist, ob er Taufe ist, oder Mitarbeiter in der Gemeinde ist, du darfst nicht gedrängt werden. Der Heilige Geist drängt nicht, der Heilige Geist leitet uns. Und deshalb ist so wichtig, dass wir Wurzeln haben, dass wir im Wort Gottes gegründet sind, dass wir das, ja, vom Herrn haben, auf dem steinigen Boden, ja, da ist das Herz, hart gleich, ja, nichts kommt, ich bete und ich singe und preise den Herrn. Andere Christen haben Bilderbuchkarriere und bei mir, das stagniert alles. Aber ich sage dir eines, durch viel Trübsal kommen wir ins Reich Gottes. Durch Nöte lernst du auf das Wort zu merken, was sagt die Bibel dazu. Nicht mehr, was sagt die Gemeinde, was sagt meine Kirche. Denn jeder Mensch wird individuell von Gott geführt. Als Jesus sich bekehrte, und er hat sich nicht bekehrt, aber sich taufen ließ, weißt du, was da mit Jesus passierte? Er wurde vom Heiligen Geist, nicht vom Teufel, vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Das war Jesus. Lies mal die Geschichte von Jesus. Dort wurde versucht. Erwarte nicht, dass bei dir gleich wie beim ersten Mal alles so klappt, dass alles so funktioniert. Nein, du bist nicht perfekt mit der Taufe, in aller Liebe. Und wir sind noch nicht vollkommen. Ach, wir haben noch so einen weiten Weg, verstehst du, von Ost nach West. Erwarte nicht, dass du beim ersten Anlauf gleich packst, beim ersten Sprung gleich rüberkommst. Na, Eman musste sich 7-mal im Jordan taufen, bis er rein wurde, bis er sein Aussatz los wurde. Stell dir mal vor, du müsstest 7-mal getauft werden. Boah, was sagt deine Kirche denn dann? Was wird deine Kirche dir erzählen? Gott führt uns auf Umwege. Zuerst verkleinert er uns, bevor er uns groß macht. Zuerst müssen wir abnehmen, bevor wir zunehmen. Zuerst zerbricht er uns, bevor er uns segnet. zuerst mal stagnieren wir eine ganze Weile, stehen in Haaren wie Abraham, von dem ich diese Tage mit euch mich unterhalten habe. Faule Wurzeln und sind falsche Erwartungen. Wie oft haben wir falsche Erwartungen? Ach, das ging so schnell. Ja. Der Herr kommt bald. Und manche Leute sind so verrückt mit dem Herr kommt bald. Maranatha, grüßen sich schon auf der Straße. Das waren die ersten Christen. Ich habe nichts gegen die ersten Christen. Gott segne sie. Ohne die wären wir nichts geworden. Aber was die dann angefangen? Alles verkaufen, alles weg, alles weg, alles weg. Arbeit kündigen, gleich in die Mission gehen. Und weiß, Jesus ist nicht gekommen. Plötzlich kam eine Hungersnot und die haben nichts gehabt. Da mussten die Leute sammeln für die Armen in Jerusalem. Lies mal, Kolosserbrief, da ist eine ganze Sammlung drin. Für die armen Geschwister in Judäa, weil sie so schnell verkauft haben und der Herr ist nicht gekommen. Da fingen sie an, sogar an ihrem Glauben zu zweifeln. Wo ist es? Jesus ist gekreuzigt, Jesus ist auferstanden, Jesus ist in den Himmel gefahren, der Heilige Geist ist gleich gekommen. Und sie haben gleich gedacht, Jesus wird bald wiederkommen, wir gehen gleich in den Himmel. Nein, bis heute warten wir noch auf diesen Tag X. Sei nicht so verrückt, sei normal, komm runter. Erwarte, ja, dass Gott dich Schritt für Schritt führt. Erwarte, dass du Rückschläge erlebst, dass du versagst und so weiter. Und der Herr gibt dir Kraft, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Er trägt uns durch. So viele Bekehrte leben von Illusionen, falschen Vorstellungen. Ja, sie laufen religiösen Fantasien nach, sind fromme Idealisten. Denk an diesen vielfältigen Acker. Das ist unser Christenleben, das vielfältige Acker. Einiges wird zertreten, einiges kommt unter den Dornen, einiges, ja, wickeln die Vögel weg. Und Jesus verwendet sehr viel Zeit, um uns zu zeigen, Leute, wir müssen uns Zeit lassen. Habt Geduld. Geduld tut euch Not. Unser Leben ist eine Entwicklung. Das Gleichnis von diesem vielfältigen Acker ist unser Glaubensweg. Wie wir fruchtbar werden können, wie Gott uns aufbaut, Stück für Stück. Unser ganzes Leben ist Stückwerk. Das sind die Krisen, die wir durchmachen müssen, um endlich nach langer Zeit, nach vielen Jahren, hundertprozentige Frucht zu bringen. Das dauert länger. 60, 70, 80 Jahre oder noch länger. Der Boden im Leben Jakob war auch ganz hart. Jakob war ein harter Brocken. Und du siehst, Gott hat 21 Jahre gebraucht, um diesen Kerl zu verwandeln. Er musste da umsonst dienen und da wurde er betrogen, da wurde er reingelegt. Gott bekommt jeden noch weich. Und dann ringt er in Knien mit Gott. Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und ja, da kapitulierte endlich mal nach 21 Jahren vor Gott. Ja, vielleicht musst du auch jetzt 21 Jahre laufen. Und 21 Jahre ist eine komische Zahl in der Bibel. Josef war 21 Jahre in Ägypten, bis er gebraucht wurde von Gott. Jakob 21 Jahre da. Und ja, beim Abraham war es 30 Jahre in Haran, wo er dann wartet. Er nimmt seinen Vater mit, weil er nicht eine ganze Sache gemacht hat. Es kam die Zeit, wo er vor Gott kapitulierte. Er hatte nicht die Probleme, die die anderen Patriarchen hatten, die der Abraham hatte oder die anderen Großväter. Und jede Lebensphase hat ihre Last. Unser Leben ist so angelegt. Alles Stückwerk. Wir lassen da was los, da was los, da was los, da was los. Bis er sich ganz Gott hingibt, dieser liebe fromme Bruder. Was erwartest du vom Glauben? Von deinem Glauben, von deiner Taufe? Denk nicht, du kommst ins Schlaraffenland. Da kommen die gebratenen Händel. Warten auf, vielleicht in der übernächsten IFA-Ausstellung. Da kommen solche Sachen. In aller Liebe. Ja. Warte. Gott will Wurzeln in deinem Leben schlagen. Das Wunderland ist noch so weit weg. Diese Traumwelt, von der wir von der Bibel haben. Das neue Jerusalem kommt vom Himmel, wo kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr ist. Was glaubst du, wohin deine Reise geht? Wenn du Ägypten verlässt, in die Wüste. Was denkst du, wo dein Weg vom Heiligen Geist geführt wird, wenn du aus dem Wasser rauskommst? In die Wüste. Israel musste in der Wüste Wurzeln schlagen in Gott. In Gott verwurzelt sein. Und es hat 40 Jahre gebraucht. Mei, oh mei, oh mei. So lang. 40 Jahre. Ein Leben lang. Und dieses viermal taucht überall auf. Bei den Patriarchen. Ja. Bei den Israeliten. Zuerst mal Pharao. Kein Brot, kein Wasser, kein Fleisch. Das jammern sie. Wir müssen so vieles lernen. Gott hat jedes Mal was Neues Israel gegeben, aber zuerst mal müssen wir durch Nöte gehen, um dorthin zu kommen. War Pharao ihr wirkliches Problem? Nein. War die Wüste ihr wirkliches Problem? Nee. War die Hitze das große Problem der Israeliten der Wüste? Nee. Die Riesen, war das ihr Problem? Der Mangel? Oder was war ihr Problem? War Gott ihr Problem vielleicht? Nein. Jedes Mal war der Kleinglaube ihr Problem, wo sie mit dem Kleinglauben dealen und handeln mussten. Und sie reden dann immer wieder mit wir wollen zurück nach Ägypten, wir wollen das und so weiter. Dachte Jakob und Hiob noch ganz schnell, ja, am Ende ihres Lebens wurden sie doppelt gesegnet, als am Anfang ihres Lebens. Und ich sagte dir, mach dir gute Hoffnung, du wirst am Ende deines Lebens mehr gesegnet als am Anfang deines Lebens. Deshalb schau nicht zurück. Am Anfang hast du nichts mitgebracht. Und am Schluss nimmst du auch nichts mit. Das ist auch wieder die Sache. Aber du wirst mehr gesehen als sonst. Du trägst reiche Frucht. Und nachdem Jakob mit seinem Schicksal sich abgefunden hat, nachdem Hiob sich mit seinem Schicksal abgefunden hat, hat Gott ihn mächtig gesegnet. Weißt du, finde dich mal ab. Da, wo Gott dich hineingeführt hat, hineingestellt hat, sei still, ertrag das, nimm das hin, füg dich der ganzen Sache. Ja, sei zufrieden und sag, danke Herr, du hast uns gegeben, du hast uns genommen, dein Name sei gepriesen. Amen. Und dann geht's weiter. Diese Abfindung hebt alles auf. Die Abfindung macht den Ausgleich. Unser Leben soll Frucht bringen. Und ohne Wurzeln gibt es keine Frucht. Schau zurück, sowas bei den Israeliten, sowas bei Jesus, sowas beim Josef, sowas beim Jakob, sowas bei allen. Warum soll es bei dir anders sein? Du bist keine Ausnahme. Deshalb Jesus erzählt das Gleichnis, und das Gleichnis nennt er, das Himmelreich ist gleich. Es geht um dein Himmelreich. Es geht um das ewige Leben. Das ist eine Reifung. Da muss leider jeder Mensch durch, ob er will oder nicht, ob er glaubt oder nicht. Auch der Ungläubige muss da durch, ob es dem passt oder nicht. Jeder Mensch, der hier auf diesem Planeten Erde ist, ist ein Geschöpf Gottes, und Gott arbeitet an jedem einzelnen Menschen, mit jedem individuell, auch mit den Nichtchristen. Denkt doch nicht, dass die Christen besser sind. Nur die kommen Gott schneller näher. Niemand bleibt der Zerbruch erspart. Niemand bleibt die innere Reife erspart. Wir müssen alle durch das Tal des Todesschatten gehen. Wir müssen uns so wie eine Schlange mehrmals häuten. Umdenken, uns korrigieren, verändern, neu orientieren, mehrmals unseren Standort ändern. Manchmal kommt es um, wir geraten der Dorn und der Schwierigkeit, manchmal auf den steinigen Weg. Das Ziel ist das Wichtigste. Und das Ziel bleibt der Thron Gottes. Du und ich, wir sind für den Thron Gottes bestimmt. Das ist der Zielbahnhof. Das Leben der Fülle, das Leben in der Gegenwart Gottes. Unsere Erwählung, das ist unsere Berufung, bei Gott zu sein, bei Jesus zu sein. Nicht mehr und nicht weniger. Nicht, dass ich mehr Geld habe oder gesund bin. Jesus sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Jesus beurteilt uns nicht nach dem Äußeren, sondern an unseren Früchten. Und die Bibel nennt hier einige Kriterien. Faule Frucht, gute Frucht. Und faule Frucht kommt aus selbstsüchtige, egoistische, lieblose Wurzeln. Da kommt faule Frucht. Und die gute Frucht kommt aus dem Heiligen Geist. Wie Liebe, wie, ja, Geduld, wie Frieden, wie Freude, wie, ja, alles das, was die Bibel uns so erzählt über das geistliche Leben, über das geheiligte Leben. Und wer so lebt, wird niemals Mangel haben, der wird immer wieder gesegnet werden, faule Früchte haben, negative Auswirkungen auf unser Leben. Und kleine Sachen, deshalb, wir sollen die kleinen Füchse nicht, den kleinen Füchsen nicht erlauben, dass sie den Weinberg bei uns zerstören, diese Kleinigkeiten. Wir scheitern nicht an den großen Dingen, sondern wir scheitern an den Kleinigkeiten, ihr Lieben. Und wir sollten daran arbeiten, diese kleinen Dinge des Lebens zu korrigieren, zu kontrollieren. Ja, der Heilige Geist will uns in die Gegenwart des Vaters bringen. Himmlischer Vater, du bist unser Schirm und unser Schutz. Du bewahrst uns vor den faulen Wurzeln und faulen Früchten. Heiliger Geist, du kontrollierst unseren Charakter und unsere Persönlichkeit, und du gibst, ja, die richtige Frucht, die der Vater an unser Leben sucht. Lieber Heiland, lieber Heiliger Geist, schaffe in uns ein gutes und reines Herz und ein gesundes Herz. Schaffe in uns einen gesunden Glauben, Vater, dass wir dir vertrauen können, und hilf uns, so zu werden, wie Jesus war. Halleluja. Und gib uns Kühnheit und Mut, keine Angst vor der Wüste, vor der Dürre oder vor was auch immer zu haben. Wir sind in dir verankert. Danke, Herr Jesus, dass du uns beistehst durch den Heiligen Geist und dass du jeden auf rechter Straße führst, um deines Namens willen. Ich preise dich, Gott. Und ich segne alle meine Hörer, die jetzt noch diese Predigt hören werden, in Jesu Namen. Amen.